Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Dominik Horwitz. Einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind nicht nur ein singender, sondern auch ein schreibender Schauspieler. Als Schauspieler muss man Sie nicht vorstellen. Sie sind in mehr als 80 Film- und Fernsehproduktionen seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Aber als Autor kennt Sie vielleicht noch nicht jeder. 2015 haben Sie Ihren ersten Krimi veröffentlicht und jetzt kam der zweite, Dominik Horwitz, mit Chanson d'amour, ein Liebesroman. Und in den ersten Zeilen, spielt in Weimar, könnte man sich in die Zeit von Goethe und Schiller versetzt fühlen. Gibt es da eine nostalgische Seite an Ihnen?
Überhaupt nicht.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke mich in keine Zeit zurück. Ich finde vergangene Zeiten nicht spannender, ja. Auch wenn ich das heute zuweilen sehr anstrengend finde und nicht so spannend wie meine Jugend, möchte ich natürlich nicht den Fehler der Altvorderen wiederholen, indem man sagt, heute ist alles schlecht und früher war alles schön. Und das vermeide ich.
Darf ich Sie dennoch bitten, die ersten zwei Sätze mal vorzulesen?
Ich habe jetzt keine Brille.
Ach, Sie schaffen das auch ohne, oder?
Ich müsste. Ja, Sie haben recht.
Sie kennen doch Ihren Text.
Nein, das ist nicht. Das ist nicht drin.
Okay. Obwohl ich also ja wirklich Herr Horwitz wird genötigt,
ich bin
die Brille herauszuholen.
Auf Lesereise mit. Ja. Und das gehört natürlich auch zu meinem.
Bei der Stimme
zu den Kapiteln. Und dennoch, also ich habe es mehrmals gelesen und dennoch brauche ich die Brille. Okay. Das Kastagnettengeklapper der Pferdehufe, das Flirren des Lichts neben den Radspeichen, der heiße Atem der Stadt, staubiges Kopfsteinpflaster, Essensdünste, Parfumschwaden gemischt mit kühleren, modrigen Noten aus geöffneten Kellerluken. All das nahm Roman Kaminski überdeutlich wahr.
Und dieser Roman Kaminski ist ein Kutscher, der durch Weimar fährt und die Touristen eben mitnimmt. Und in diesem Kutscher steckt auch sehr viel von Ihnen. Und als Autor hat man ja so die Macht über die Figuren und kann ihnen auch Eigenschaften zuschreiben, die man vielleicht selbst im Leben nicht so hat. Was hätten Sie denn gerne von Roman Kaminski?
Seine Belesenheit, ja. Und seine Sensibilität im Umgang mit Menschen. Ich bin viel gröber, um nicht zu sagen grob schlecht.
Da reden Sie sich jetzt gerade selber schlecht. Aber Sie haben mehr als 20 Jahre lang in Hamburg gewohnt und sind dann nach Weimar gegangen. Ist auch da eine Parallele zu finden zu Ihrer Romanfigur Roman Kaminski?
Ja, ich hab in Weimar gedreht und bin ins Restaurant gegangen. Also ich habe Kollegen gefragt, wo kann man schön essen? Dann sagten die, wir gehen immer dahin. Dann bin ich dahin gegangen mit ihnen und wurde von einer sehr netten Dame bedient, wie sich herausstellte, die Besitzerin des Restaurants. Und ich habe mich in sie verliebt, hatte das große Glück, dass es umgekehrt ähnlich war.
Hilft. Und
ja, das ist, Sie haben recht, das ist ganz gut. Habe ich mich scheiden lassen, sie sich ebenfalls scheiden lassen, ich zwei Kinder, sie zwei Kinder. Also es waren bewegte Zeiten. Und seitdem lebe ich doch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich in dieser kleinen Provinzstadt, in dieser idyllischen Stadt Weimar.
In Weimar, in Ihrer Wahlheimat. Sie haben Ihren zweiten Roman veröffentlicht, Chanson d'amour. Sie haben beim ersten gesagt, das war ein Krimi, Tod in Weimar. Sie mussten beim Schreiben sehr oft schallend lachen. Wie war es denn jetzt beim zweiten?
Ich muss auch des Öfteren, sagen wir mal, schmunzeln. Aber ich war oft gerührt. Weil
ja,
das Thema ist ein anderes. Naja, in dem Roman geht es ist das Hauptthema Liebe in den verschiedenen, in unterschiedlichen Entwicklungsstadien oder Facetten. Ja, es geht also von der ersten Liebe so eines jungen Mädels und über Liebe auf den ersten Blick, über Amour fou, über eine Liebe, die sich bewähren muss nach Jahren, eine Liebe, die erwachsen werden muss. So, und dann ist man sehr sehr mit sich dann beschäftigt, wie es in dem eigenen Leben war und ist. Und das ist zuweilen erhellend.
Reflektieren Sie da auch über Ihre eigene Lieben? Vermutlich.
Ja, selbstredend, ja. Weil alles, also es sind zwar alle unterschiedliche Charaktere, die diese Liebesbeziehungen durchleben, aber alle haben mit mir zu tun, ist klar.
Hinterfragt man sich dann auch und guckt, wo habe ich im Leben dahingehend Fehler gemacht?
Ja, aber das macht doch ein jeder, also auch ohne, dass man sich dann hinsetzen müsste und schreiben. Das mache ich grundsätzlich.
Ja, die könnten Sie ja schreibend dann wieder korrigieren. Die Macht hat man
die
dann ja als Autor.
Die Fehler korrigieren, das finde ich, nein, das finde ich nicht gut. Nein, man muss dazu stehen. Und je größer die Fehler, je erbärmlicher man sich zuweilen verhalten hat und je gnadenloser man versagt hat, desto schöner ist es im Nachgang, finde ich.
Wo hat Dominik Horwitz gnadenlos versagt in der Liebe?
Das geht zu weit, Frau Wüster, das geht zu weit.
Die Frage sich gerade so an.
Okay, Nein, Sie können mich auf anderem Gebiet dann strapazieren, aber dieses
aber
werden
wir auslassen. Aber gucken, wie weit wir noch brockeln können. Aber um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, das schallende Lachen. Ich dachte, Sie müssen eine diebische Freude gehabt haben, alleine schon, wie Sie die Namen der Figuren entwickelt haben. Eine Figur heißt beispielsweise Wolf von Nesselröden und der leidet an einem Hautausschlag.
Ja, Neurodermitis, und nicht, weil ich mich dann über Gebrechen anderer Menschen gern lustig mache, sondern für mich ist eher, verkörpert er das Böse. Und das Böse, was wächst.
Er ist Chefredakteur des Weimarer Anzeigers.
Genau, was heranwächst durch Kleinheit im Geiste, Kleinheit des Herzens. Also eigentlich kann man Mitleid mit dem haben, aber ich konnte mich nicht hinreißen lassen und ihn gut behandeln. Da dachte ich, er ist wirklich böse und er sollte einem Adelsgeschlecht entstammen und da habe ich im Internet recherchiert. Und es gibt tatsächlich ein altes Thüringer Adelsgeschlecht von Nesselröden. Und da dachte ich, also bitteschön, besser geht's doch gar nicht.
Und es gibt eine große Fehde zwischen ihm und einer weiteren Hauptfigur, für die Sie große Sympathien haben, nämlich für den Intendanten des Weimarer Theaters, Johannes Sander. Das ist natürlich Ihre Welt, in der Sie sich seit vielen Jahrzehnten auch aufhalten. Und wie ist diese Figur entstanden? Wie haben Sie die entwickelt? Gab's ein Vorbild?
Also ein Vorbild ist jetzt wäre nicht richtig, weil es ja ein Roman ist und das sind fiktive Figuren. Also auch dieser Chefredakteur logischerweise und auch die Laura, die Restaurantbesitzerin.
Wobei es da Bezüge zu ihrer Frau geben muss?
Ja, die sind dann auch vielleicht zufällig entstanden. Also letztlich sind es Figuren, ebenso wie Kaminski eine fiktive Figur ist. Dennoch muss ich sagen, bin ich oder fühle mich sehr verbunden und fühle mich sehr befreundet mit dem jetzigen Intendanten des Deutschen Nationaltheaters, mit dem Hasko Weber. Und er war der Grund, weswegen ich dachte, wow, so ein Typ ist einfach sensationell. Ich wollte mal früher Intendant werden. Und als ich gesehen habe, wie der seinen Laden leitet, da habe ich gedacht, okay, das ist mein Held.
Und so ist das eben auch in Chanson d'Amour geworden. Inwiefern üben Sie darin aber auch Gesellschaftskritik?
Naja, die Liebe ist ja grundsätzlich nicht im luftleeren Raum. Das Schwierige an der Liebe, wenn sie denn erwachsen werden soll, ist, dass sie in einem bestimmten Umfeld bestehen muss. Und dieses Umfeld ist privater, familiärer Natur, aber auch beruflicher Natur. Also bleibt mir auch eigentlich nichts anderes übrig, als mich mit der Welt zu beschäftigen oder auf diese Welt einzulassen, in der die Figuren sich bewegen. Und insofern ist natürlich Gesellschaftskritik drin. Aber sie dient einfach nur in erster Linie als Plattform, damit die Liebe sich bewähren kann.
Ja, bei Ihnen im Theater wird dann eben das Theater auch leer geschrieben von der Presse. Da merkt man auch eine Macht, die die Presse über das Theater hat. Ist das etwas für Sie jetzt als Schriftsteller vielleicht auch eine Genugtuung, einfach das Ganze auch mal rumzudrehen?
Nein, überhaupt nicht. Also da ist der Spaß gering oder die Befriedigung. Vielmehr, insofern haben Sie recht, es ist Gesellschaftskritik, weil das ist ganz spezifisch. Das betrifft die Person existenziell, die Person, die da betroffen sind. Das eine Liebespaar ist, also ist der neu gekürte Intendant, der sich verliebt in die Frau von Wolf von Nesselröden. Mhm. Und Nesselröden will diesen neu gewählten Intendanten vernichten. So. Und beide verlieben sich ineinander und es wird wirklich eine große Liebe. Also insofern begrenzt auf deren Umständen das Gefühl von Ohnmacht und das Gefühl von wie geht Presse, wie gehen Medien mit den großen Problemen um, ist tatsächlich etwas, was einen manchmal zur Verzweiflung bringt.
Ja, inwiefern treibt sie das um und inwiefern hat sie vielleicht das auch veranlasst, den Roman so zu schreiben, wie sie ihn geschrieben hat?
Naja, Sie hören Nachrichten schauen Nachrichten oder hören Radio und Sie merken, weil Sie selber Macher von Unterhaltung sind und Nachrichten sind ja auch Teil von diesem ganzen Unterhaltungsbusiness, wie wenig Mühe verwandt wird, vor allem wie wenig Mut.
Das unterstellen Sie jetzt?
Ja, unterstelle ich. Ja, das Recht nehme ich mir. Bin ja kein Politiker, muss ja niemandem gefallen. Wie wenig Mut aufgewandt wird, um Stellung zu beziehen. Und wenn Stellung bezogen wird, ist sie zuweilen wohlfeil. Ich höre Radio und denke, also
das heißt, Sie wollen
Theater,
einen kritischeren Dialog, das höre ich daraus.
Ich habe keine Ahnung, was ich will, aber ich will keine schlechte Dramaturgie. Also das ist so durchschaubar, dass ich oft die Hände über den Kopf schlage.
Aber das ist ja kein Theater, also vielleicht verwechseln Sie da Dinge.
Finden Sie? Nee, wenn ich die gleichen Maßstäbe benutze, beruflich wie privat, es kann doch sehr hilfreich sein. Also dramaturgisches Handwerkzeug ist manchmal ganz nützlich, um Manken und Fehler von Sachen aufzuzeigen.
Ja, spannendes Thema. Wie viel Dramaturgie braucht die Politik? Sie haben Ihren zweiten Roman veröffentlicht und da heißt es, die Weimarer Kulturelite kennt nur Dünkel. Wie hat denn die sogenannte Kulturelite auf Ihren Roman reagiert?
Weiß ich nicht. Das ist... Also Weimar ist ja für mich das Zentrum der Welt. Ja, es ist wirklich eine ganz spannende Stadt, weil sie vom Gestern lebt, natürlich mit
immensen... Die Goethe- und Schillerstadt.
Genau. Und natürlich auch von Buchenwald. Und tatsächlich große Schwierigkeiten hat. So, das ist das eine. Das andere ist, sie ist die Geburtsstätte des Guten, des Großen, aber auch des abgrundtief Bösen. Insofern ist es eine sehr spannende Stadt für einen Roman, für ein Setting von Tragödien, die da womöglich passieren oder große Liebesgeschichten. Aber ansonsten ist Weimar nur eine Hausnummer für Provinz.
Ja, aber gerade wenn Sie diesen Dünkel auch erwähnen und die
hat
Politik...
Hat aber mit Weimar nichts zu tun. Das hat, ist wirklich, Dünkel ist das, was uns alle teilweise betrifft. Dünkel ist, also Provinz gibt's nicht. Provinz gibt's im Herzen. Ja, und wenn sich viele Menschen, die Provinz im Herzen tragen, beisammen finden und auch beisammen wohnen, dann hat man tatsächlich Provinz. Aber das betrifft nicht Weimar.
Und die Provinz im Denken, die ist ja auch festzustellen in den Figuren teilweise. Sie haben es erwähnt, auch bei Wolf von Nesselröden eben eine der Hauptfiguren. Und wir wollten auch darüber sprechen, welche Dramaturgie eine Politik braucht, wenn Sie das jetzt übertragen auf das, was Sie im Roman geschrieben haben, auf eine Politik, die Sie so mitbekommen als
Bürger. Politik ist nur, ist auch wiederum nur eine Facette des Lebens. Sie müssen... Ich finde, Theater ist eine sehr gute Schule und Dramaturgie ganz tolles Handwerkszeug. Sie brauchen dramaturgisches Denken. Leben ist Theater, Politik ist Theater und nicht zuletzt Liebe ist Theater. Und darum geht's mir in dem Roman. Also auch Liebe braucht Dramaturgie. Man denkt, man hat es, vielleicht hat man das große Glück gefunden, die Frau seines Lebens oder der Mann seines Lebens. Aber wie geht's dann weiter? So, und das ist tatsächlich, da kann man viel vom Unterhaltungsbusiness lernen, wie sich sowas lebendig halten kann und wie man es noch anreichern kann mit Substanz. Und das gilt also nicht nur für Politik, das ist fürs Leben, für die Liebe, wie gesagt.
Und wenn wir jetzt mal die große Weltpolitik gerade nehmen, welche Dramaturgie stellen Sie fest? Stellen Sie bei Donald Trump eine Dramaturgie fest?
Ja, das ist die Dramaturgie des der Pubertät. Das ist die Dramaturgie des Nicht-Nachdenkens, des Draufhauens. Und interessanterweise, also man kann sich ja distanzieren, tue ich ja auch, von dieser Art. Aber, und deswegen ist das Leben spannend, man merkt, er erreicht einiges. Also es ist tatsächlich, die Politik muss sich einfach diesen Vorwurf machen lassen. Wir brauchen Statements. Wir brauchen tatsächlich, also ich mag jetzt nicht von diesem Idioten reden, ja. Aber die Welt braucht Leute mit Arsch in der Hose, die Lust haben, Statements zu geben. Weil je komplizierter die Welt, ja, teilweise muss man muss den Mut haben, sie auch zu vereinfachen.
Ja, und Sie haben Buchenwald gerade erwähnt. Wir erleben einen neuen Antisemitismus. Ihr Vater war ein Berliner Jude, der wegen der Nazis nach Frankreich emigrieren musste. Ihre Mutter stammt aus Ostpreußen. Juden erleben Anfeindungen von rechts, aber auch vermehrt von muslimischer Seite. Haben Sie das je erlebt?
Nein, ich nicht. Nee. Ich habe da immenses Glück. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich durch so ein Film wie Stalingrad woanders positioniert bin im Geiste oder im Herzen der Menschen, ich weiß es nicht. Also ich kann mich nicht über Anfeindungen, kann ich nichts berichten.
Wir haben seit vergangener Woche einen Antisemitismusbeauftragten in Deutschland. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist?
Überhaupt nicht. Ich halte das für einen absoluten Mumpitz. Das Problem ist nicht Antisemitismus, das Problem ist die Blödheit. Also wenn irgendwelche muslimische Schwachköpfe Juden hassen, ohne sie zu kennen, wenn Schwachköpfe von Pegida oder AfD Muslime verachten, ebenfalls ohne sie zu kennen, das ist das Problem.
Aber genau das hat ja der neue Antisemitismusbeauftragte Felix Klein gesagt, dass es vielleicht auch andere Wege braucht, um neue Formen zu entwickeln, um beispielsweise muslimische Jugendliche an das Thema Holocaust heranzuführen.
Mir geht's nicht darum. Logischerweise muss man das. Ja, meine, in Dresden demonstrieren die und da irgendwie 4% Ausländer gibt's da in Sachsen. Also die meisten, die demonstrieren, haben überhaupt gar keine Berührung mit Ausländern. Kein Ausländer nimmt ihnen den Platz weg. Dieser Schwachsinn.
Aber ist nicht auch Protest eine Form der Demokratie?
Ja, ist möglicherweise, aber ich bin kein Politiker, das ist mir egal. Für mich ist zum Beispiel dieser Posten, diese Bezeichnung Antisemitismus, was ist der gute Herr?
Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, meinen Sie?
Ja. Nee, Rassismusbeauftragter, das ist ein Name. Ja, darum geht's. Toleranz. Ich kann nicht über Menschen richten, die ich nicht kenne, die mein Leben überhaupt nicht tangieren letztlich. Das ist die Menschheit verblödet und letztlich reagiert die Politik nach meinem Dafürhalten in der falschen Richtung. Ich will Antisemitismus überhaupt nicht, in keinster Weise, will ich das Problem negieren oder minimieren. Aber das ist für mich keine Lösung.
Wie kann eine Lösung für Sie aussehen?
Einfach, dass man einfach nicht solche Trennungen macht. Ja, es ist ein Problem, ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen für Toleranz stehen. Wir müssen dafür stehen, offenes Herz zu haben und gucken, was kann der andere mir geben? Was kann ich von ihm lernen? Und nicht sagen, er ist anders als ich, seine Haut ist anders. Deswegen hat er mit uns nichts zu tun und möglichst soll er verschwinden.
Und so. Wenn das gesellschaftlich aber nicht funktioniert und nicht ausreicht und die Politik etwas
dann schreibt
suchen
man Liebesromane, dann schreibt man Liebesromane. Das ist nämlich das, was uns verbindet. Das ist das, was wirklich den Muslimen, den Juden, den Buddhisten, den Christen eint. Nämlich, wir sind da, um aufeinander zuzugehen, um sich zu lieben, um sich zu Herzen zu küssen und Kinder zu machen.
Ist das aber nicht auch eine Flucht, um vor den Problemen wegzulaufen, wenn man dann nicht hinguckt?
Nein, ich möchte jetzt doch nicht mehr über Politik reden. Es wühlt mich hier zu sehr auf. Ich will tatsächlich über Liebe reden, über meinen Roman. Das ist die Antwort auf die Dummheit.
Herr Horwitz, über Ihren Roman haben wir schon gesprochen.
Auf die Dummheit der Welt. Da ist nur die Gegenantwort. Ich möchte jetzt nicht religiös werden, aber die Antwort darauf liegt in der Liebe.
Singender und schreibender Schauspieler Dominik Horwitz. Sie werden oft als Multitalent beschrieben. Sie machen Regie, haben Jacques Brel interpretiert, ein Best-of aus der Drei-Groschen-Oper gesungen, vieles, vieles mehr. Finden Sie sich in dieser Beschreibung Multitalent wieder?
Durchaus, ja.
Was sagen Sie, hat Sie am meisten inspiriert, dann auch noch mit Musik auf die Bühne zu gehen?
Was mich inspiriert hat, um auf die Bühne
ja.
zu gehen.
Das Wie kam es dazu, Jacques Brel zu interpretieren?
Das war Zufall aus der Not. Ich musste bei einem Theaterfest in München musste ich was bringen. Ich hatte nichts, also weil es war ein neues Ensemble. Alle sollten sich vorstellen mit irgendwelchen Szenen oder Sketches oder sowas. Und ich hatte gar nichts, war ein junger Schauspieler. Dann dachte ich, dann singe ich mal Jacques Brel vermessenerweise. Und dachte, das wird schon hinhauen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, in welche Schuhe, wie heißt das, in welche Spuren oder Schuhe
die
ich da
Fußstapfen trete.
Ja. Ja. Und es kam sehr, sehr gut an und dann hat mir das Haus, das war das Residenztheater in München, angeboten, einen eigenen Abend zu machen. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist erstaunlich. So. Und so funktioniert es. Im Allgemeinen mit meinem Leben, auch vor Jahrzehnten, habe ich gesagt, wenn ich eins weiß, ist, ich werde niemals Regie führen. Nie.
Und dann haben Sie es doch gemacht.
Ich schaffe es gerade, irgendwie den roten Faden für meine eigene Figur zu bauen, geschweige denn für mehrere oder für eine gesamte Stückdramaturgie eine Handschrift zu finden. Und jetzt mache ich das. So, das ist sehr, sehr von Zufällen abhängig und ich glaube, eine Fähigkeit, die ich habe, ist, irgendwas zu erkennen und dann zuzugreifen und sagen, wow, ihr habt keine Ahnung, wie es geht. Kann gut sein, dass ich es nicht kann. Lass uns mal probieren. Lass uns mal den Ring steigen. So, das mag ich sehr.
Wie wichtig ist das Scheitern? Inwiefern gehört das dazu?
Oh, ja. Scheitern ist nicht beabsichtigt, nicht gewollt. Und wird auch nicht willkommen geheißen. Dennoch, glaube ich, gibt es kein spannendes Leben ohne volles Risiko und ohne das Wissen, dass man scheitern kann oder manchmal auch scheitern muss. Das ist ja sehr gesund.
Um daraus zu lernen.
Zu scheitern. Ja, das ist ja auch wie, ich habe ja zwei, das ist jetzt meine zweite und ich hoffe oder ich bin mir ziemlich sicher, meine letzte Ehe. Und das kann ich ja nur erleben, weil die erste gescheitert ist.
Und es heißt ja immer, in der zweiten macht man die Fehler, die man in der ersten gemacht hat, nicht mehr. Können Sie das bestätigen?
Also, ja, ich selbst, ja. Ansonsten würde ich es nicht unbedingt sagen. Es gibt ja Menschen, die berühmt dafür sind, dass sie immer das Gleiche wiederholen. Ja, die gleichen Fehler. Und sich gerade einen Partner suchen, der einfach diese Fehler generiert. Nee, ich habe das große Glück, den Menschen gefunden zu haben, der nicht nur großes Verständnis hat, sondern für das, was ich mache oder für mein Leben, sondern auch zudem, dass da wirklich eine große Liebe herrscht, sondern sehr geduldig ist, was ein gutes Gegengewicht ist zu meinem Temperament.
Ja, und Ihre Romanfigur Roman Kaminski sagt immer wieder, wenn ich je einen Liebesroman schreiben sollte. Und Dominik Horwitz hat's getan. Geboren in Paris seit 1971 sind Sie in Deutschland. Ich kann mich erinnern, das vergangene Mal, als Sie in SWRs Leute waren, da sagten Sie zu meinem Kollegen Stefan Siller, Sie wollten die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Ja. Haben Sie das inzwischen gemacht?
Ja, ich habe die ersten Schritte gemacht, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Man muss da Papiere besorgen, Übersetzung des französischen Abiturs, was ich da gemacht habe, in Berlin, in West-Berlin und solche Sachen. Und ich bin einfach zu chaotisch und zu faul. Also eigentlich will ich es machen. Ich wäre sehr gerne deutscher Staatsbürger oder fühle mich als solcher, aber ich habe es noch nicht gemacht.
Und wie viel Franzose steckt noch in Ihnen?
Vermutlich viel. Das, ich würde sagen, was Anarchie anbelangt, was Kampfesbedürfnis, Kampfvermögen und Stehvermögen, ja, anbelangt, bin ich da sehr, sehr Franzose, glaube ich.
Gibt Ihnen da die Bühne des auch den richtigen Ort, um diesen Kampf auszutragen? Oder tragen
Fall.
Sie das auch im
Auf
Leben
jeden
aus?
Fall. Ich habe das große Glück, doch mich mit Themen beschäftigen zu dürfen, auf eine Weise, die ganz persönlich ist. Und tatsächlich dieses Wissen, dass man eigentlich niemandem gefallen muss. Also außer dem Publikum, außer dass sie sich dann unterhalten fühlen auf eine Weise, dass sie mehr bekommen als das, wofür sie bezahlt haben. So, das ist eigentlich die Verabredung. Das ist schon ein großes Glück. Ich muss nicht so sehr aufpassen, wie ich was formuliere.
Ist das nicht also gerade ganz besonders wichtig? Gerade auf der Bühne, dass der Text stimmt? Oder ist die Improvisationsfreiheit
dort vorhanden? Nee, ich improvisiere nicht oder nicht so viel, aber ich muss nicht den Anspruch haben, ein Problem oder einen Themenkreis so klar zu machen in allen den Facetten, wie es das Thema verdient. Überhaupt nicht. Ich kann einfach sagen, mich interessiert jetzt nur das, dieser Aspekt. Mhm. Und darauf kann ich mich konzentrieren. Das ist ganz schön. Beim Schreiben ist es umgekehrt. Also wenn es ein Thema ist wie die Liebe, dann muss ich mir schon ein bisschen Mühe geben und sagen, so, das sind die unterschiedlichen Facetten und einfach dementsprechende Liebesszenen. Das ist dann sorgfältiger. Nein, Blödsinn, was rede ich denn für einen Quatsch? Es ist nicht, aber auf jeden Fall, die Thematik wird grundsätzlicher angegangen als bei einem Gesangsabend meinethalben.
Ja, und wenn wir jetzt zurückkommen auf das Deutsche und Französische in Ihnen, haben Sie inzwischen in Deutschland auch eine feste Heimat gefunden? Was bedeutet Ihnen dieser Heimatbegriff?
Ja, also die Heimat ist tatsächlich für mich da, wo meine Frau sich befindet. Ist mir völlig egal, wo. Und es könnte auch ein anderes Land sein. Wenn sie jetzt sagen würde, sie will jetzt weg, dann bin ich mit.
Sagt ja oft, Heimat ist das, wo die lieben Freunde sind und Familie eben auch.
Ja, also bei mir ist es, wo meine Frau ist. So. Auch noch nicht mal, wo meine Kinder sind. Das ist, ich hätte auch keine Probleme, dass meine Kinder im Ausland leben. Also, was war nochmal Ihre Frage?
Wie Sie Heimat empfinden, aber Sie haben es beantwortet.
Ja,
da, wo Ihre Frau ist.
Ich fühle mich wahnsinnig wohl. Also, wenn man mich jetzt fragt, was bin ich, würde ich sagen, ich bin Deutscher, obwohl ich einen französischen Pass habe. Das ist die Sprache, in der ich denke, fühle. Das ist die Sprache, die ich liebe. Ich liebe das Deutsche viel mehr als das Französische. Aber Heimat hat damit nichts zu tun.
Singender und schreibender Schauspieler bei uns zu Gast, Dominik Horwitz. Morgen beginnen die Filmfestspiele in Cannes. Die MeToo-Debatte wird dort auch ein großes Thema sein. Es geht da ja letztendlich um die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, auch im Filmgeschäft. Inwiefern haben Sie mit Frauen und Männern zusammengearbeitet und haben dort Unterschiede ausgemacht? Hinsichtlich der Macht.
Das ist ein schwieriges Thema, weil ich weiß gar nicht, was ich drauf sagen soll. Erstmal ist die Branche, hat sehr viel mit Frauenmacht zu tun, ist das, was ich erlebe. Also die sind zumeist Casting-Damen, wir haben wahnsinnig viele Redakteurinnen, wir haben Produzentinnen, es fehlt an Regisseurinnen, ohne Zweifel.
Es sind im Hauptwettbewerb nur 3 Frauen nominiert in Cannes, eben sehr, sehr wenig.
Ja, aber wir reden jetzt von der künstlerischen Umsetzung. Ja, jetzt, was die Macht anbelangt, sind die Frauen da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ich finde es ganz toll. Also es sind für mich gute Gesprächspartner oder Partner überhaupt. Was, wenn man das ins Künstlerische geht und dann, wo es da um Macht geht oder bei diesem Wedelfall,
Sie waren ja auch beim großen Bellheim dabei. Haben Sie damals, da hat sich ja die Schauspielerin Brigitte Karner gemeldet und hat ihm vorgeworfen, dass sie gedemütigt wurde während der Dreharbeiten. Haben Sie da etwas von gemerkt?
Ja, natürlich. Ja, das ist ja, wirklich eine sehr tolle Kollegin und so eine sehr nette. Die Herausforderung für jeden Schauspieler beim Wedeldreh war, wie gehe ich damit um, mit dem Abnehmen der eigenen Würde? Also, er ist ja so ein Choleriker,
Dein Ziel muss gewesen sein, erstmal jemanden zu brechen, um ihn dann wieder aufzubauen? Ist das richtig interpretiert?
Nein, aufzubauen, das sind überhaupt nicht.
Aufbauen gab es nicht.
Wahrscheinlich Hauptsache brechen. Keine Ahnung, wie er damit umgegangen ist, was er mit diesen Bildern angefangen hat mit sich. Entscheidend, und das ist also das, was mich dann interessiert. Moment, ich werde es noch ein bisschen verkomplizieren. Ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Kollegin, Barbara Auer. Ja, und die ist mehrmals angefragt worden, und bis sie dann, also von ihm, bis sie dann gesagt hat, ich arbeite einfach nicht mit Wedel. Ende. Punkt. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das ertrage ich nicht. So, das ist natürlich und das ist eine ganz klare Aussage. So ist es auch dem Wedel vermittelt worden. Also sehr, sehr klar. Hat man aber nicht dieses Standing in der Branche und hat eine Chance, da bei ihm zu sein und zu arbeiten, dann macht man das. Ich habe es auch gemacht. Und dann hatte ich aber nicht den Arsch in der Hose zu sagen, wenn er also sich da an anderen abarbeitete.
Das wäre meine Frage, hätten Sie den Arsch gehabt, Brigitte Karner beizustehen?
Das ist ja, das wollte ich gerade sagen. Man hat dann nicht den Arsch in der Hose zu sagen, sag mal Wedel, hast du einfach eine Macke? Ich meine, wie verhältst du dich? Ja, jetzt reicht's, sonst gehe ich nach Hause.
Da hat sich niemand getraut.
Niemand. Und ich habe mit vielen Kollegen, mit großen Kollegen auch geredet. Und das ist das Problem, was man dann mit sich schleppt. Man denkt, boah, ey, Gott sei Dank hat der Arsch jetzt, schießt er woanders und nicht auf mich.
Würden
also
Sie
man
heute
fühlt
anders
sich so
reagieren?
Erbärmlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wusste einfach nur, der soll es nicht mit mir machen. Ja, das wird er vermutlich dann nicht überleben. Aber gleichzeitig selber so feige zu sein, um nicht zu sagen, so, ich höre jetzt auf, diese Atmosphäre ist unerträglich, ich bin jetzt einfach nicht da, um zuzugucken, wie du dir jetzt einen runterholst, lass die Kollegin einfach in Ruhe und wir arbeiten dann friedlich weiter. Also beschämt für mich und ich glaube auch für andere Beteiligte.
Danke für die offenen Worte, Dominik Horwitz.
Eins gehört.